Das war noch nie passiert, dass Frau Nederström Joel zu Hause besuchte. Am Sonntagmorgen, als Joel immer noch schlief, klopfte es an die Tür. Samuel saß am Küchentisch und flickte eine Hose. Er wusste, wer Frau Nederström war, da er sie immer bei der Schulabschlussfeier im Sommer sah. »Was hat Joel angestellt?« fragte er erschrocken, als sie dort in der Tür stand. »Ist er zu Hause?« fragte Frau Nederström.
»Er schläft«, sagte Samuel. »Er ist gestern Abend wahrscheinlich ziemlich spät nach Hause gekommen. Ich habe ihm das schon so oft verboten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was er da draußen in dem Sturm getrieben hat.«
Frau Nederström war jetzt in der Küche. »Sie haben also noch nicht mit Ihrem Sohn gesprochen?«
»Ich werde ihn sofort wecken«, sagte Samuel und versuchte, den Eindruck zu machen, er sei böse auf Joel.
Frau Nederström legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wecken Sie ihn nicht! Er braucht den Schlaf. Ich glaube, ich kann es Ihnen erklären.« Sie setzten sich an den Küchentisch. Eine Tasse Kaffee wollte Frau Nederström gern trinken. Dann erzählte sie, was gestern passiert war. Wie Joel Simon Urfeder mehrere Kilometer durch den Sturm geschleppt hatte, wie er dann Hilfe herbeigeholt hatte. »Herr Urfeder ist schwer krank«, schloss Frau Nederström, »aber wenn Joel nicht gewesen wäre, dann wäre er tot.« Erstaunt hatte Samuel ihr zugehört. Er war nicht sicher, ob er alles richtig verstanden hatte, was sie sagte, aber so viel war klar, dass Joel ausnahmsweise einmal nichts angestellt hatte.
»Am besten, ich wecke ihn«, sagte Samuel.
»Lassen Sie ihn schlafen. Er muss sehr müde sein.« Vorsichtig guckten sie durch die Türöffnung. Joel lag mit geschlossenen Augen da und hatte die Decke bis zum Kinn hochgezogen. Sie gingen zurück zum Küchentisch.
Sie hatten nicht gemerkt, dass Joel wach war. Er hatte durch die Augenlider geblinzelt und sie wie zwei undeutliche Schatten an der Tür wahrgenommen. Als sie in die Küche zurückgekehrt waren, war er zur Tür getappt und hatte gelauscht. Und da erfuhr er dann, dass sie gekommen war, um zu hören, wie es ihm ging. Nicht, um Samuel zu erzählen, wie viel Ärger er in der Schule machte, wenn er überhaupt dort erschien.
»Joel fällt das Lernen so leicht«, sagte sie.
»Aber er ist schlampig. Er hat so viel anderes im Kopf.«
»Für mich ist es nicht immer leicht, mich allein um ihn zu kümmern«, antwortete Samuel entschuldigend. »Aber ich mache es, so gut ich kann.«
Bald darauf war Frau Nederström gegangen. Joel war wieder zum Bett gestürzt. Samuel kam ins Zimmer. Joel tat wieder so, als ob er schliefe, aber Samuel konnte er nicht täuschen.
»Ich hab wohl gemerkt, dass du an der Tür gestanden und gelauscht hast«, sagte er.
Er setzte sich auf Joels Bettkante.
»Was ist das denn für eine Geschichte, die ich da erfahren habe?«, fragte er. »Das musst du mir jetzt selbst erzählen. Wie geht es dir überhaupt?«
»Gut.«
»Du musst aber doch sehr müde sein.«
»Jetzt nicht mehr.« Dann erzählte Joel, was geschehen war. Samuel hörte zu, ohne ein einziges Wort zu sagen. »Simon war schwer«, schloss Joel. »Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so schwer sein kann.« Samuel strich ihm hastig über die Stirn.
»Das ist ja, als ob du einen Schiffbrüchigen gerettet hättest«, sagte er. »Einen Schiffbrüchigen draußen im Schnee. Und die Wogen gingen hoch im Schneemeer, und der Sturm toste, und du hast es geschafft, ihn an Land zu bringen. Lebend.«
Joel verstand, was Samuel meinte, obwohl er noch nie jemandem im richtigen Meer das Leben gerettet hatte. »Ja, wirklich, es war, als ob ich dauernd Wasser schlucken musste«, sagte er, »von all dem Schnee, der mir ins Gesicht schlug.« Samuel betrachtete ihn lange. Joel gefiel es, dass er dort saß und ihn ansah. Es machte auch gar nichts, dass er unrasiert war.
»Komm in mein Zimmer und leg dich in mein Bett«, sagte Samuel nach einer Weile. »Dann lesen wir ein bisschen in der Meuterei auf der Bounty.«
Joel sprang aus dem Bett. Sein ganzer Körper schmerzte. Es war schon lange her, seit Samuel und er zusammen ein Buch gelesen hatten. Viel zu lange her. Samuel zog ihnen beiden die Decke bis zum Kinn hoch. Joel hatte ein Gefühl, als ob er zusammen mit einem Bären in der Höhle läge, um Winterschlaf zu halten.
»Ich habe da vor dem Schulladen gewartet«, sagte Samuel, »und ich war ziemlich böse, muss ich sagen.«
»Vielleicht können wir die Stiefel nächsten Samstag kaufen«, sagte Joel.
»Du kannst sie allein kaufen«, sagte Samuel. »Ich gebe dir das Geld. Warum soll ich dabei sein, wenn du dir neue Stiefel kaufst? Wenn ich mich nicht täusche, fängst du an, erwachsen zu werden.«
»Ich wachse schon lange«, sagte Joel. »Du merkst es bloß erst jetzt.« Samuel nickte.
»Vielleicht wollte ich es nicht bemerken«, sagte er. »Wenn du nämlich älter wirst, werde ich auch älter. Und das will ich nicht. Ich finde, ich bin schon alt genug.«
Joel ahnte, dass es Samuel unangenehm war, davon zu sprechen, dass er alt wurde. Samuel griff nach dem Buch.
»Wollen wir noch mal von Anfang an lesen?«, fragte er.
»Das darfst du bestimmen«, sagte Joel.
»Dann lesen wir zuerst das Ende«, sagte Samuel. »Das ist am besten.«
Er las vor, wie die geheimnisvolle Insel plötzlich am Horizont auftauchte. Als die Meuterer angefangen hatten, gegeneinander zu meutern, als Fletcher sie fast nicht mehr unter Kontrolle hatte. Die Insel hatte sich wie ein riesiger Felsen aus dem Meer erhoben. Sie hatten die Bounty auf Grund gesetzt und waren an Land gegangen. Und dort waren sie immer noch, nach vielen hundert Jahren. Samuel schlug das Buch zu und ließ es auf seinen Bauch fallen. Sie lagen schweigend da. Vor dem Fenster heulte der Wind, aber Joel hörte, dass der Sturm abnahm. In den Wänden des Hauses knarrte und knisterte es, als ob es ein Schiff wäre, als ob sie irgendwo auf dem Meer schaukelten, in der Kapitänskajüte. »Da möchte ich gern hinfahren«, sagte Joel, »nach Pitcairn Island.«
»Ich auch«, antwortete Samuel, »nach Pitcairn Island.«
Dann sagten sie nichts mehr. Und Joel schlief wieder ein und schlief noch eine weitere Stunde. Spät am Nachmittag ging Joel zum Krankenhaus, um Simon zu besuchen. Samuel begleitete ihn. Joel hatte versprochen, ihm hinterher zu zeigen, wo er Simon gefunden hatte. Samuel war auch eingefallen, dass jemand Simons Hunde füttern musste. Als sie ins Krankenhaus kamen, erfuhren sie, dass sie Simon nicht besuchen konnten. Er schlief immer noch. Und er war sehr krank. Sie warteten, bis ein Arzt herauskam und mit ihnen redete.
»Du hast ihn also gefunden«,
sagte er und zerstrubbelte Joels Haare.
Das hatte Joel nicht gern, nicht einmal, wenn es ein Arzt tat.
»Das hast du wirklich gut gemacht«, sagte der Arzt. »Eine richtige Heldentat.«
Dann wurde er ernst.
»Der Ausgang ist jedoch ungewiss«, fuhr er fort. »Es ist eine Gehirnblutung und Urfeder ist außerdem ein alter Mann. Es ist noch zu früh, um vorauszusagen, was wird.«
Joel war still, als sie das Krankenhaus verließen. Samuel merkte es.
»Vielleicht schafft er es«, sagte er. »Wenigstens müssen wir es hoffen.«
»Es wäre ungerecht, wenn er stirbt«, sagte Joel.
»Der Tod ist niemals gerecht«, antwortete Samuel. »Und wenn er kommt, stört er immer.«
Sie gingen zu Simons Haus im Wald. Die Hunde warteten draußen. Sie winselten, als Samuel ihnen zu fressen gab. Dann suchten sie den Hahn und die vier verschreckten Hühner. Sie waren im Holzschuppen und kauerten sich in der äußersten Ecke zusammen. Sie gingen in den Wald. Joel wusste nicht mehr genau, wo er Simon gefunden hatte. Trotzdem war er schließlich sicher, dass sie an der richtigen Stelle standen. Samuel schüttelte den Kopf.
»Das sind ja fast 2 Kilometer«, sagte er. »Wie hast du es bloß geschafft, ihn bis zum Haus zu schleppen?«
»Ich musste es doch«, antwortete Joel sicher. Er begriff selbst nicht, wie er es geschafft hatte.
Auf dem Weg zurück durch den Ort blieben sie vorm Schaufenster vom Schuhladen stehen. Joel zeigte auf die Stiefel, die er sich wünschte. Samuel wurde blass, als er den Preis sah, aber er sagte nichts. Als er am nächsten Morgen in die Schule kam, war nichts, wie er es sich vorgestellt hatte. Der Windhund war da und alle anderen, aber niemand kicherte, niemand zeigte auf ihn. Und niemand spitzte den Mund und legte den Kopf schief. Joel begriff, dass er es Simon zu verdanken hatte. Der Windhund sah schuldbewusst aus, und Frau Nederström begann zu reden, bevor sie den Morgenchoral gespielt hatte. Sie erzählte, was passiert war. Joel fand, es klang wie eine Abenteuergeschichte. War wirklich er das gewesen, der Simon durch den Wald geschleppt hatte? Oder hatte er das auch geträumt? Alle schienen es schon zu wissen. Joel fragte sich, ob es das wäre, woran man sich 2045 erinnern würde, an ihn als den Mann, der einmal Simon Urfeder durch ein stürmisches Schneemeer geschleppt hatte. Er dachte an Simon, der eine Gehirnblutung hatte, und an die Hunde, die vor seiner Tür saßen und winselten. Nach der Schule ging Joel geradewegs zum Schulladen. Er probierte die neuen Stiefel an. Sie drückten nicht über den Fußknöcheln. Er bezahlte und nahm die alten Stiefel in einem Karton mit. Dann lief er, so schnell er konnte, den Hügel zum Krankenhaus hinauf. In der Schultasche hatte er ein paar Fleischknochen, die Samuel ihm morgens mitgegeben hatte. Er überlegte, ob er zuerst Simon besuchen oder zuerst die Hunde füttern sollte. Es war eine schwere Entscheidung. Aber die Hunde würden sich jedenfalls freuen, wenn er kam. Er begann mit ihnen. Diesmal kamen sie ihm entgegengelaufen. Joel streichelte sie eine Weile, ehe er sich auf die Suche nach den Hühnern machte. An diesem Tag waren alle im Laster. Joel streute ihnen zerkrümeltes Brot hin. Dann konnte er nicht mehr warten. Jetzt musste er Simon besuchen. Als er ins Krankenhaus kam, hatte er Glück. Er stieß sofort auf den Arzt, mit dem er und Samuel gestern gesprochen hatten. Nichts war passiert. Simon war immer noch bewusstlos. Niemand konnte wissen, ob er leben oder sterben würde. Joel stiegen Tränen in die Augen, obwohl er es nicht wollte. Warum sollte Simon ausgerechnet jetzt sterben, wo er im Krankenhaus lag und nicht in einer Schneewehe? Joel verließ das Krankenhaus. Er entdeckte sie sofort. Den Windhund. Sie stand an der Krankenhauspforte.